Heute ist eine ganz besondere Folge für uns beide. Es ist nämlich unsere letzte Folge. Ab Juni übernimmt hier ein neues Team und deswegen ist das jetzt die letzte Folge, die wir zusammen aufnehmen, Mia.
Ja, das stimmt. Aber das soll nur eine kleine Vorab-Info für euch sein, weil in der Folge reden wir natürlich wie immer über alles, was die Woche wichtig war.
Natürlich. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Mia Holland. Und diese Woche sprechen wir unter anderem über den Hoodie-Skandal um die Vorsitzende der Grünen Jugend, dann ein krasses Vergewaltigungsnetzwerk, das vom Funkformat Steuerung F enthüllt wurde, und wir gucken nach knapp einem Monat März, ob er ein guter Kanzler werden könnte.
Jo, und bevor wir loslegen, erstmal kurz danke schon mal an alle, die letzte Woche geschrieben haben bei Spotify in diese Kommentare und uns per DM auch geschrieben haben. Wir hatten ja letzte Woche erwähnt, dass ab Juni ein neues Podcast-Team hier übernehmen wird und Julika und ich haben uns schon sehr wirklich über die ganzen Kommentare gefreut, richtig cool. Wir werden am Ende der Folge natürlich auch nochmal kurz drüber reden, wie es jetzt überhaupt dazu kam und was jetzt passiert und so. Aber wir sind ja ein News-Podcast, deswegen der ganze Kram alles nach hinten geschoben, sondern wir reden über News und das machen wir auch in dieser Woche ganz normal.
Genau, und deswegen zum letzten Mal starten wir rein und gucken auf das Top-Ranking der Tagesschau-Posts nach Interaktion. Platz 1 war diese Woche ein Tagesschau-Post über die Tagesschau. Genau gesagt über Konstantin Schreiber, der hört nämlich jetzt nach 8 Jahren als Tagesschausprecher auf. Und in den Kommentaren wünschen ihm viele alles Gute. Und in dem Video aus der Tagesschau bedankt er sich auch nochmal bei seinem Publikum. Das klang dann so.
Danke für Ihr Vertrauen in meine und unsere Arbeit. Ich wünsche Ihnen, uns allen, viele positive Nachrichten und Glauben an das Gute. Ein chinesisches Sprichwort lautet, wohin du auch gehst, geh mit deinem Herzen.
Genau, dass er mit seinem Herzen jetzt zum Axel Springer Verlag geht, daran gibt es auch viel Kritik in den Kommentaren. Das ist nämlich der Verlag, der unter anderem auch die Bild-Zeitung publiziert.
Genau, und ich mache mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen. Ist es normal, dass man sich so coole Abschiedsworte überlegt und irgendwelche chinesischen Sprichwörter rauskramt und so? Weil ich hab jetzt keine Sprichwörter vorbereitet.
Auf Platz 2 und Platz 5 sind Posts zur Messerattacke in Hamburg. Für euch nochmal als kleiner Recap. Letzten Freitagabend hat am Hamburger Hauptbahnhof eine Frau anscheinend wahllos mit einem Messer auf Leute eingestochen. Insgesamt wurden 18 Menschen verletzt. Gestoppt wurde die Frau dann relativ schnell, und zwar, weil 2 Männer im Bahnhof ganz schnell reagiert haben. Und in den Medien wurde diese Woche dann auch sehr oft ihre Geschichte erzählt, zum Beispiel auch bei der Tagesschau. Der eine Mann kommt nämlich aus Syrien und der andere aus Tschetschenien. Die haben die Frau festgehalten, bis die Polizei da war, und konnten so wahrscheinlich verhindern, dass weitere Menschen verletzt wurden.
Genau, ganz kurz aber auch mal auf die Täterin geschaut. Das soll ja eine 39-jährige deutsche Frau sein. Sie soll wohl am Tag vor der Tat aus einer psychiatrischen Klinik entlassen worden sein. Deshalb gibt es einige Anzeichen, dass die Frau psychisch krank ist. Die Hamburger Polizei geht deswegen auch nicht von einer politisch motivierten Tat aus. Die mutmaßliche Täterin hat die Tat aber auch schon eingeräumt und ist mittlerweile wieder in psychologischer Betreuung. Außerdem wird jetzt geprüft, ob sie überhaupt vor Gericht schuldfähig wäre.
Ja, und wie so oft wird jetzt eben darüber diskutiert, wie es dann überhaupt zu der Attacke kommen konnte. Der Hamburger Hauptbahnhof ist ja eigentlich eine Waffenverbotszone, also heißt, Messer und andere Waffen darf man da nicht dabei haben. Aber yo, das muss halt auch jemand kontrollieren. Und der Hamburger Bahnhof ist echt mega groß, also da laufen jeden Tag 500.000 Menschen rum. Und nach der Tat steht die Frage jetzt halt im Raum, was so Waffenverbotszonen dann überhaupt bringen. Und jetzt fordern die Innenbehörde und die Polizeigewerkschaft unter anderem, dass Kameras mit KI-Technik im Bahnhof installiert werden könnten. Das macht natürlich nochmal jetzt eine ganz andere Diskussion über Datenschutz auf, aber es ist oft gar nicht klar, mit was diese KIs dann trainiert werden und welches Verhalten sie als auffällig sehen. Also
ich glaube, man muss einfach irgendwas danach fordern. Ich finde auch, das war ja schon letztes Jahr, als mit Messerattacken irgendwas passiert ist, hieß es ja auch immer, jetzt brauchen wir eine Messerverbotszone. Und ich fand es auch schon immer irgendwie strange, weil, keine Ahnung, es ist eh verboten, jemanden mit einem Messer anzugreifen.
Ja.
Wenn man es nicht kontrollieren kann, bringt halt eine Messerverbotszone insgesamt auch relativ wenig, wie man in dem Fall jetzt sieht. Auf dem 3. Platz wird es wieder ein bisschen fröhlicher. Da ist nämlich ein Post über die neue Harry Potter Serie, die HBO ja produziert. Also der Sender, der zum Beispiel hinter Game of Thrones oder Last of Us steckt. Für die stehen jetzt nämlich die KinderdarstellerInnen auch fest, für Harry, Ron und Hermine. Und auf diese Rollen haben sich 32.000 Kinder beworben, was ja insane viel ist. Und stell dir mal vor, du hast dich gegen 32.000 andere Leute durchgesetzt. Das ist ja Das muss ja das Ego schon irgendwie auch pushen. Naja, also jetzt wurde sich auf jeden Fall auf diese drei Kinder festgelegt. Und damit ihr die Namen schon mal gehört habt, Harry wird von Dominic McLaughlin gespielt, Hermine von Arabella Stanton und Ron von einem mit einem so coolen Namen irgendwie, der selber wie ein Harry-Potter-Charakter klingt, nämlich Alistair Stout. Was ist das für ein Name? Wer heißt denn so? Ich bin Alistair Stout. Das klingt wie so Professor für, weiß ich nicht, Kräuterkunde. Heißt der nicht sogar auch...
Ich glaube, es gibt auch einen Alistair in Harry Potter, aber bitte die Nerds unter euch, die Harry Potter Nerds, die müssen es nochmal bestätigen. Ich glaube, es gibt einen.
Bei diesem, wo die so die Alraunen anbauen, die Professorin heißt, glaube ich, Sprout. Und Stroud, Sprout, Alistair. Alistair
ja, sagt mir auch irgendwas. Er war wie geschaffen für die Rolle, sagen wir es so. Ich habe in den Kommentaren gelesen, Harry Potter Serie vor GTA 6 und tatsächlich könnte das ein knappes Rennen werden, weil die Serie soll Ende 2026 erscheinen. GTA 6 hat aktuell den Release-Tag im Mai 2026, aber beides könnte sich natürlich auch noch verschieben und gerade bei GTA 6 glauben nicht so wahnsinnig viele, dass die das Datum halten können. Naja, aber jedes der 7 Harry Potter Bücher soll dann auf jeden Fall eine eigene Staffel bekommen. Und auf dem 4. Platz steht leider noch ein schlimmer Vorfall mit vielen Verletzten. In Liverpool ist nämlich ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gefahren. Passiert ist das bei der Meisterfeier vom FC Liverpool. Da waren tausende Menschen im Stadtzentrum unterwegs und über 70 Menschen sind bei dieser Autofahrt da leider verletzt worden. Zum Glück ist auch hier wie in Hamburg bei der Messeattacke niemand ums Leben gekommen. Aber trotzdem natürlich eine schreckliche Sache und die genauen Hintergründe sind in Liverpool auch noch ziemlich unklar. Ein terroristisches Motiv schließt die Polizei zwar aus. Offenbar stand der Mann, der das Auto gefahren ist, nämlich unter Drogen. So. Und die Polizei sagt, dass es sogar Straßensperren für die Feier gegeben hatte, aber dass der Mann mit seinem Auto einfach einem Krankenwagen hinterhergefahren ist. Für den wurden die Straßensperren wohl kurzzeitig geräumt, weil jemand in der Menge eine Herzattacke hatte und so konnte dann auch der Autofahrer diese Straßensperren überwinden. Das ist so scheiße, weil dann gab's die schon und nur weil sie kurz weggeräumt wurden. Oh. Naja, aktuell wird der Mann noch von der Polizei befragt. Ein mögliches Motiv ist also noch nicht bekannt.
Das war's mit den Tagesschau-Posts und damit schauen wir auf die restlichen News. Die Regierung unter Kanzler Friedrich Merz ist ja jetzt knapp einen Monat am Start. Wir dachten uns, es ist zwar relativ früh, aber vielleicht schauen wir uns mal an, wie läuft es denn eigentlich so in den ersten Wochen? Welche Weichen werden da gerade gestellt? Wo liegt der Fokus dieser neuen Regierungszeit? Was deutet sich vielleicht schon für die nächsten 4 Jahre an? Haben wir gute MinisterInnen? Wer wird als erstes zurücktreten? Und hat unser neues Raumfahrtsministerium schon Flugtaxis bestellt? Das wollen wir alles mal klären.
Ganz wichtige Frage. Dafür ist Jan Schippmann da von unserem Politikformat Die da oben und dem Interview-Podcast Absolute Mehrheit, in dem Friedrich Merz und andere Gäste aus der Politik schon zu Besuch waren. Hi Jan.
Moin.
Schön, dass du da bist.
Hi.
Jan, ich habe das Gefühl, wenn man sich nicht so für Politik interessiert, könnte man seit der Regierungsübernahme auch relativ wenig mitbekommen haben bisher. Ihr beobachtet das bei Die da oben aber ja sehr intensiv. Jetzt mal ganz offen gefragt, wie waren die ersten Wochen aus deiner Sicht?
Ja, ich glaube, das wirkt alles so ein bisschen weniger sexy im Vergleich zur Ampel damals, weil damals hat das alles irgendwie so ein Aufbruchsmoment, alles ist neu, jetzt irgendwie hier Selfie, hier und da, Lindner, Habeck, Baerbock und so. Das war irgendwie ein anderes Momentum und jetzt sind das vielleicht auch Gesichter, die halt einfach auch nicht so den, ich sag mal, den freshen Pull haben in manchen Bereichen, die da jetzt Verantwortung übernehmen. Trotzdem passiert da schon einiges gerade, muss man sagen, dass auch wenn es jetzt gerade mal noch nicht mal 4 Wochen sind, seit Kanzler Merz vereidigt wurde. Das heißt, da ist schon einiges los.
Dann gucken wir uns mal die Themen an. Also das größte Thema im Wahlkampf war ja die irreguläre Migration und Merz bzw. Innenminister Dobrindt haben ja tatsächlich direkt die Grenzpolitik verändert, kann man glaube ich sagen. Mehr Kontrollen von der Bundespolizei an der Grenze. Es gibt Zurückweisungen, selbst wenn Leute in Deutschland Asyl suchen, was von manchen auch als europarechtswidrig eingeschätzt wird. Und wie es statistisch gerade aussieht, könnte 2025 tatsächlich das Jahr mit den meisten Abschiebungen sein. Ist es jetzt diese große Kehrtwende, die uns im Wahlkampf versprochen wurde in der Migrationspolitik oder können wir uns auf noch mehr gefasst machen?
Also ich glaube, das Thema Migration ist das, wo es auch im Koalitionsvertrag die meisten Änderungen gab, wenn man das grob formulieren möchte. Und man sieht auch jetzt gerade schon, dass da ambitioniert rangegangen wird. Also du hast gerade schon die Grenzkontrollen erwähnt. Die hat auch eine Nancy Faeser zwar schon in Teilen so erlassen, aber Dobrindt ist da schon sehr darauf aus, relativ schnell, relativ große Erfolge zu erzielen. Es war die Rede von 45% mehr Zurückweisungen an den Grenzen. Da muss man immer so ein bisschen schauen, von wo nach wo. Ist das wirklich jetzt der große Wurf, der einen Unterschied macht? Da scheiden sich die Geister dran. Ich glaube, da ist es wirklich auch zu früh zu sagen, ob es da wirklich irgendwie auch davon eine Signalwirkung ausgehen kann. An und für sich sieht man schon, dass Alexander Dobrindt relativ ambitioniert rangeht. Er hat ja auch das Königreich Deutschland verboten. Also so ein, das klingt so lustig, aber irgendwie die ganze Reichsbürgerschiene sollte man vielleicht nicht unterschätzen, was das Gefahrenpotenzial angeht. Es gab Razzien im rechtsextremen Bereich, aber es gab auch schon einige Maßnahmen, die jetzt an den Start gebracht wurden. Der Familiennachzug ist ausgesetzt worden. Bei der Einbürgerung wird es schwieriger. Das heißt, da wird peu à peu schon dran gearbeitet, das umzusetzen, was im Koalitionsvertrag steht. Das ist schon ein Brett. Und da wird auch noch einiges weitere passieren. Also freiwillige Aufnahmeprogramme sollen beendet werden. Es sollen deutlich mehr Zurückweisungen an Staatsgrenzen geben. Die Liste der sicheren Herkunftsstaaten soll erweitert werden. Die GEAS-Reform, also die gemeinsame europäische Asylreform, soll umgesetzt werden. Da passiert viel. Auch bei den Ausweisungen soll mehr passiert werden. Das heißt, da kann man schon auch in den ersten Wochen sehen, da wird schon nach vorne geprescht.
Anderes wichtiges Thema, Jan, ist ja auch Deutschlands Rolle in der Welt, gerade was außenpolitisch so los ist. Diesen Monat hat das erste Mal ein deutscher Bundeskanzler Israel fast schon kritisiert. Wir haben euch das mal eingespielt.
Das, was die israelische Armee jetzt im Gazastreifen macht, ich verstehe offen gestanden nicht mehr mit welchem Ziel. Die Zivilbevölkerung derart in Mitleidenschaft zu nehmen, wie das in den letzten Tagen immer mehr der Fall gewesen ist, lässt sich nicht mehr mit einem Kampf gegen den Terrorismus der Hamas begründen.
Und außerdem hat Merz direkt versucht, auch eine gute Zusammenarbeit mit Frankreich, mit Polen und mit Großbritannien aufzubauen. Deutschland unterstützt ja weiterhin die Ukraine, aber Taurus-Marschflugkörper liefert er offenbar nicht, obwohl er das im Wahlkampf angekündigt hat. Und man versucht, mit Trump auch irgendwie klarzukommen. Das ist jetzt alles irgendwie so kein Riesenwandel zu Scholz. Aber was für einen besonderen Fokus legt Merz deiner Meinung nach, Jan?
Also diese ersten 3 bis 4 Wochen waren ganz klar außenpolitisch geprägt. Das heißt, Merz war in Polen, in Frankreich, hat wahnsinnig viel darauf gesetzt, zu zeigen, wir agieren in Europa gemeinsam. So, das ist sehr stark aufgefallen. Das hat man bei ihm gesehen. Das hat man auch beim Außenminister Wadefuhl gesehen, der jetzt auch direkt noch in den USA war. Man kann schon so ein bisschen ahnen, dass das so ein bisschen das prägende Element seiner Kanzlerschaft sein soll. Und ich habe schon das Gefühl, dass er insbesondere in der Außendarstellung ein medial zumindest deutlich anderes Bild zeichnet, als es ein Scholz tut. So, also Merz hat immer betont, wie wichtig ihm die deutsch-französische Freundschaft ist. Da wurde Scholz ja auch heftig kritisiert aus vielen Ecken, dass er das nicht so ganz so ernst genommen hat. Was dabei rumkommt, das werden wir jetzt sehen. Taurus ist bislang noch nicht geliefert. Da hat er relativ große Töne anklingen lassen vorher. Da ist bislang noch nicht so viel passiert. Thema Israel ist es ein schmaler Grat. Er betont ja immer, wir stehen an der Seite Israels, aber er bezieht sich ja da ganz klar auf die aktuelle Art und Weise der Kriegsführung in Gaza. Da glaube ich, dass es damit zu tun hat, dass auch da ein großes Interesse insbesondere bei Frankreich liegt, aber auch bei anderen europäischen Staaten wie Spanien, die Israel da deutlich heftiger kritisieren und dass da ihm auch ein Stück weit, weiß nicht, ob ihm das signalisiert worden ist oder ob das aus einer intrinsischen Motivation da kommt, aber dass er da merkt, auch in dem Bereich müsse eine europäische Linie mehr erkennbar sein und dass Deutschland in dem Bereich nicht so diese, ich sag mal, Einzelgängerposition einnimmt, alleine durch die Staatsräson. So. Also es ist ein schmaler Grat. Der israelische Botschafter hat ja schon signalisiert, wenn Merz was sagt, dann hören wir zu, weil er ein Freund ist. Das Wort hat dann natürlich auch Gewicht.
Ich würde mal gerne noch über so die Fortschrittsthemen mit dir sprechen. Die Regierung hat ja angekündigt, ganz viel Bürokratie abzubauen, so wie das Regierungen eigentlich immer versprechen. Es gibt aber ja zum ersten Mal auch tatsächlich ein Digitalministerium und mit Dorothee Bär ist eine Flugtaxi-Anhängerin im Ministerium für Technik, Wissenschaft und Raumfahrt am Start. Mehr als diese ganzen Ankündigungen habe ich jetzt noch nicht gelesen. Gut, man muss auch sagen, die Regierung ist doch sehr neu. Aber kriegt man schon irgendeinen fortschrittlichen Impuls mit, wenn man da ganz nah dran ist?
Nee, ich glaube, das ist noch zu früh. Also jetzt gerade, du hast schon selber gesagt, es gibt ein Digitalministerium. Das heißt, das Ministerium muss erstmal in der Form auf die Beine gestellt werden. Jetzt war der Apparat Digitales früher beim Verkehrsministerium mit dran. Da kann man schon einfach mal so einen Brocken rausnehmen und den autark verwalten lassen auf Dauer. Aber auch das passiert nicht in 3 Wochen. Das heißt, so ein Ministerium baut sich erstmal auf. Bis da wirklich was zu sehen ist, wird noch ein bisschen Zeit vergehen. Und dann das Flugtaxi-Ding wird Doro Bär, glaube ich, nie wieder los. Gleichzeitig muss man sagen, beim Thema Raumfahrt stellen sich alle irgendwie immer so Raketen vor und Mondlandung. Dabei geht es dabei auch um Dinge wie Satelliteninfrastruktur und dass die wahnsinnig wichtig ist, sehen wir ja insbesondere im Krieg in der Ukraine jetzt gerade, weil wenn die Amerikaner uns Zugang zu ihrer Satelliteninfrastruktur mal irgendwann kappen würden, wie es ja auch teilweise für die Ukrainer passiert ist, dann haben wir ein Problem, weil Europa hat einfach kein belastbares, vernünftiges Satellitensystem, was den Anforderungen entspricht, und da müssen wir nachlegen. Und das ist halt in vielen Bereichen, nicht nur militärischen, aber auch militärischen Bereichen, sehr, sehr wichtig. Und deswegen ist es manchmal ein bisschen schwierig, dass das so belächelt wird. Gleichzeitig ist es halt einfach auch ein bisschen ungeschickt formuliert, meiner Meinung nach, das Raumfahrt zu nennen.
Ich wollte das gar nicht belächeln. Es war eine ganz offen, ernste und seriös gestellte Frage.
Ja, und wir sind ja auch so ein ganz bisschen Gossip-Funk. Was meinst du, wer tritt als erstes zurück? Ich habe ja gelesen, die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche von der CDU, die hat ja schon für so einen kleinen Aufreger gesorgt, weil sie das Heizungsgesetz abschaffen soll und dazu ein bisschen Unsinn erzählt hat. Glaubst du, dass sie als erste geht, oder was ist so deine Meinung dazu?
Also sag es mal so, Unionsminister sind in der Vergangenheit nicht dadurch aufgefallen, dass sie sonderlich häufig zurückgetreten sind. So, also da galt lange das Prinzip never explain, never complain. So, das heißt, gerade Jens Spahn, aber auch ein Andi Scheuer sind ja lange trotz großem Gegenwind einfach weiter durchgesegelt. Ich kann mir schon vorstellen, dass eine Katharina Reiche oder auch ein Carsten Wildberger, der jetzt ja auch fürs Digitalministerium zuständig ist, die sein könnten, die vielleicht unter Druck am ehesten einknicken, weil die ja aus der Privatwirtschaft kommen und vielleicht in den letzten Jahren da nicht so ganz mit der Härte des politischen Geschäfts in Berührung waren. Wobei Katharina Reich ja auch eine politische Vergangenheit hat. Das heißt, das ist Spekulation. Ist ja wie bei der Bundesliga, dass man am Anfang überlegt, welcher Trainer fliegt zuerst. Aber Katharina Reich ist auf jeden Fall die am meisten für Aufsehen und auch für Verwirrung gesorgt hat mit einigen Aussagen zum Thema Gaskraftwerke, wo sie nicht das wiedergegeben hat, was im Koalitionsvertrag steht, beim Thema Atomförderung, beim Heizungsgesetz, was es effektiv in der Form nicht gibt, weil es gibt das Gebäudeenergiegesetz, so, und das ist halt einfach auch ein altes GroKo-Gesetz, was dann weiterentwickelt werden sollte, beziehungsweise jetzt nochmal wieder angefasst werden soll. Die hat schon für so ein paar weirde Momente gesorgt. Deswegen, aktuell wäre das mein Pick, aber es ist vollkommen unseriös, sowas zu spekulieren.
Ja, ich meine, wir wissen ja auch gar nicht, ob überhaupt irgendjemand zurücktritt. Deswegen, vielleicht wird es ja einfach eine super tolle Regierung. Das wollen wir ja gar nicht vorher.
Ich weiß nicht, wann das letzte Mal eine Legislatur bestanden wurde, wo niemand zurückgetreten ist.
Was ist denn so generell so dein Gefühl gerade? Es sind ja jetzt, vermutlich liegen 4 Jahre vor uns mit dieser Regierung. Ich habe schon gehört, du kannst die Namen flüssig aufsagen. Wie guckst du auf diese 4 Jahre? Also worauf müssen wir uns vorbereiten?
Also ich glaube, dass allen Beteiligten bewusst ist, wie viel auf dem Spiel steht gerade. Also gerade mit Blick auf die AfD, aber auch generell auf die Stimmung im Land, wissen die, glaube ich, dass die liefern müssen. Ich habe da mit einigen Leuten schon gesprochen drüber, sei es aus der CSU bis hin zum linken Rand der SPD. Und die wissen eigentlich, zumindest alle in den Hintergrundgesprächen, was da Phase ist. So, also dass da wirklich viel auf dem Spiel steht. Und deswegen wird ja jetzt gerade schon sehr ambitioniert ein Sofortprogramm aufgelegt, wobei man da auch noch nicht so ganz genau sagen muss, was es genau wird. Da geht es um wirtschaftliche Entlastung, da geht es um die Umsetzung des 500 Milliarden Sondervermögens, dass man die in Gesetzestexte gießt. Söder hat sehr ambitioniert angekündigt, dass man sehen muss, dass es bis Sommer auch schon Effekt zeigt. Ob das passieren wird, weiß ich nicht. So, aber ich glaube schon, dass da jetzt der Wunsch da ist, den politischen Wandel spürbar zu machen für die Menschen. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Aber das ist, glaube ich, die große Agenda.
Ich finde, die Regierung könnte jedem Bürger und jeder Bürgerin ein Eis pro Woche gratis zur Verfügung stellen, damit die Eispreise ein bisschen in die Regel, also wieder ein bisschen hier runtergezogen werden. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Beschlag doch mal, wie viel kostet eine Kugel gerade?
2 Euro. Und es gibt hier in Leipzig einen Laden, der hat 2,50 Euro für so ein Eis, für eine fucking Eiskugel. Was ist denn mit den Leuten los? Aber apropos 500 Milliarden, was passiert denn mit dem Geld? Ist das schon irgendwie klar? Weil das fand ich irgendwie verrückt, als das beschlossen wurde. War es eine Woche lang so, oh krass, 500 Milliarden. Und danach hat niemand mehr darüber geredet, irgendwie gefühlt. Mal abgesehen davon, dass da ein Wahlversprechen von Merz massiv gebrochen wurde, finde ich, ist es ja eine insane hohe Summe, von der man einfach noch nicht so genau weiß, was es ist, außer dass es irgendwas mit Investitionen in Infrastruktur und vielleicht auch ein bisschen was in Klima ist. Gibt es da mittlerweile ein bisschen konkretere Ansagen, was damit passieren soll?
Ja, teils, teils. Also da soll vieles ja in die Verkehrsinfrastruktur gehen. Ich glaube, da war eine Zahl von irgendwie so um die 125 Milliarden Euro oder sowas im Spiel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es soll in die Energieinfrastruktur investiert werden, in Modernisierung von Schulen und Krankenhäusern, in digitale Infrastruktur und 100 Milliarden davon sollen ja noch in den KTF, in den Klima- und Transformationsfonds gehen. Das haben die Grünen ja rausgehandelt. Das heißt, da hat man schon einige Rubriken identifiziert, wo das hingehen soll. Wie das jetzt im Detail aussehen wird, das soll jetzt bis zum Sommer ja in die ersten Bahnen gegossen werden, quasi. Aber, oder in die Bahnen gelenkt werden. Aber ich glaube, man muss auch sagen, wir sind sehr, sehr, sehr früh in dieser Legislaturperiode. Deswegen, dass das alles schon komplett ausdekliniert ist, das hat noch keiner erwartet, glaube ich.
Jan Schippmann vom Funkformat, die da oben und absolute Mehrheit. Danke dir.
Sehr gerne.
Danke, Jan.
Diese Woche gab es einen kleinen Skandal um einen Hoodie einer deutschen Politikerin. Getragen hat diesen Hoodie nämlich Jette Nizat, die Vorsitzende der Grünen Jugend. Und in ihrer Insta-Story hat sie eben ein Selfie von sich auf dem Weg in den Bundestag gepostet. Und da hat sie eben einen Pullover an mit dem Kürzel ACAB drauf. ACAB, wer das nicht kennt, ACAB steht in der Regel für All Cops Are Bastards, also alle Polizisten haben Eltern, die nicht verheiratet sind. Nee, also alle Polizisten sind Bastards. Dafür kriegt Jette Nizat jetzt ziemlich viel Kritik ab, unter anderem auch von den Grünen selbst.
Okay, also ganz kurz nochmal eine kleine Einordnung zu dem Kürzel. ACAB an sich, das kommt aus der englischen Arbeiterbewegung und wurde schon ab den 1920ern benutzt, und zwar im Protest für den Arbeitsschutz. Heute steht es im Allgemeinen eher für Kritik an systematischer Staatsgewalt und ist eher aus so linken, polizeikritischen Kreisen bekannt. ACAB ist an sich in Deutschland nicht verboten. Das hat das Bundesverfassungsgericht mal geurteilt, aber in manchen Fällen könnte es als Beleidigung gelten.
Die Grünen, also die Grüne Partei, die ist mit dem Spruch gar nicht so happy. ParteikollegInnen wie Felix Banacak, Cem Özdemir oder Franziska Brandner sagen zum Beispiel, so eine Aussage sei inakzeptabel. Außerdem fordert die Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Irene Mihalic, jetzt eine Entschuldigung von Jette an alle Polizistinnen. Irene Mihalic ist nämlich selbst Polizistin und meint, dieses ACAB, das hätte sie persönlich tief getroffen. Neben den Grünen wird Jette Nizat aber auch von der Polizeigewerkschaft kritisiert und auch von anderen Parteien, zum Beispiel von der CSU.
Mittlerweile hat Jette Nizat selbst gesagt, dass der Post nicht besonders schlau war. Sie sagt aber auch, dass sie so, wenn auch ungewollt, auf ein wichtiges Problem aufmerksam gemacht hätte. Das hat sie zum Beispiel in einem Podcast vom Stern dazu nochmal gesagt.
Nein, ich hasse natürlich nicht die Polizei als Ganzes, aber was ich hasse, ist das System dahinter und wie es gerade aufgebaut ist.
Genau, da bezieht sie sich zum Beispiel auf rassistische Strukturen in der Polizei und auch darauf, dass Fehlverhalten oft nicht richtig aufgearbeitet wird.
Genau, das Ganze ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass Jette Nizat für einen Skandal sorgt. Nach Silvester hatte sie zum Beispiel gepostet, Männer, die ihre Hand beim Böllern verlieren, könnten zumindest keine Frau mehr schlagen. Das hatte sie aber selbst schnell wieder gelöscht und manche vermuten jetzt natürlich, dass sie solche Provokationen extra so in die Welt setzt, damit so Podcasts wie wir oder generell so die News-Szene, die Politik-Szene, viel über sie redet und man diesen Namen einfach kennt. Das könnte also irgendwie auch eine Strategie sein. Jetzt steht aber tatsächlich auch die Frage im Raum, ob sie überhaupt Vorsitzende der Grünen Jugend bleiben kann. Manche PolitikerInnen von den Grünen fordern nämlich jetzt auch innerparteiliche Konsequenzen, wie es dann ja immer so schön heißt. Aber das kann die Grüne Partei selbst gar nicht entscheiden, weil Grüne Jugend ist ja ein eigenständiger Verein und das heißt, nur die können entscheiden, wer ihre Vorsitzende ist. Und die Grüne Jugend selbst ist bekanntlich ja linker als ihre Mutterpartei.
Russland hat in dieser Woche die Ukraine so schwer bombardiert wie seit Monaten nicht mehr. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sogar von den größten Drohnenangriffen auf die Ukraine seit Kriegsbeginn gesprochen. In Kiew und in anderen Städten gab es hunderte Luftangriffe von Drohnen. Mehr als ein Dutzend Menschen sind allein am letzten Wochenende dadurch gestorben.
Ja, mit diesen Drohnen, das muss man sich, glaube ich, klar machen. Ich habe da so ein, bei Markus Lanz war so ein Journalist, der eben vor Ort war, der an der Front selber war und der das sehr eindrücklich erzählt hat, wie krass das ist, wenn du da, der wollte halt einfach nur halt die Front besuchen, wollte dann wieder zurückfahren. Und dann mussten die aber durch so ein offenes Feld und dann hört man halt so ein Surren. Und dieses Surren sind halt diese Drohnen. Dann musst du dich halt verstecken. Du musst stundenlang in so einem Versteck sein, weil diese Drohnen, wenn sie dich sehen, ja, bringen dich halt um. So. Und das sind halt einfach diese kleinen Quadrocopter, die jeder schon mal gesehen hat und die eigentlich so ganz funny sind. Aber plötzlich sind die halt tödlich. Und dieses Surren, ich habe da seitdem irgendwie so dieses Gefühl, genau, ey, wenn wir irgendwann mal selber im Krieg sind, so dieses Surren, ich glaube, da kriegt man wirklich posttraumatische Belastungsstörungen, wenn man das dann nochmal irgendwann danach hört. Deswegen, ja, dieses Thema Drohnen finde ich irgendwie gerade crazy, aber naja, wir bleiben mal bei der Politik, weil wie sich die Ukraine gegen diese ganzen Angriffe verteidigen kann, darüber hat nämlich auch Bundeskanzler Friedrich Merz am Montag in einem Interview beim WDR gesprochen.
Es gibt keinerlei Reichweitenbeschränkungen mehr für Waffen, die an die Ukraine geliefert worden sind, weder von den Briten noch von den Franzosen noch von uns, von den Amerikanern auch nicht. Das heißt also, die Ukraine kann sich jetzt auch verteidigen, indem sie zum Beispiel militärische Stellungen in Russland angreift.
Und mit der Aussage hat Friedrich Merz ganz schön für Wirbel gesorgt. Er hat damit nämlich nochmal die Diskussion über Waffenlieferungen an die Ukraine angekurbelt, beziehungsweise genau gesagt die Diskussion, wie diese gelieferten Waffen von der Ukraine eingesetzt werden dürfen. Aber worum geht's bei dieser Reichweitenbeschränkung denn jetzt genau? Das haben wir bei unserer Funkkollegin Maria Matijenko nachgefragt. Sie kennt sich mit Sicherheitspolitik aus und spricht auch auf ihrem TikTok-Account Sicherlich Maria darüber.
Okay, das Thema ist etwas kompliziert. Damit man versteht, worum es gerade geht, müssen wir zuerst einmal klären, was Reichweitenbeschränkungen überhaupt sind. Das bedeutet, die Ukraine durfte westliche Waffen, zum Beispiel die aus Deutschland, nicht dafür benutzen, um Ziele in Russland selbst anzugreifen. Sie durften sie nur gegen russische Truppen einsetzen, die sich auf ukrainischem Gebiet befinden, also in Gebieten, die Russland in der Ukraine besetzt hat. Das hat die Ukraine in ihrer Verteidigung eingeschränkt. Es ist wie Kämpfen mit einem Arm hinter dem Rücken. Diese Regel wurde im Laufe des Krieges aber gelockert. Der Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Montag die Debatte neu entfacht. Er hat gesagt, die Beschränkung gilt jetzt nicht mehr. Am Dienstag ist er wieder zurückgerudert und sagte, es hat sich nichts geändert, die Beschränkung war schon zuvor aufgehoben. Und tatsächlich darf die Ukraine schon seit einem Jahr deutsche Waffen nutzen, um das ostukrainische Gebiet Kharkiv zu verteidigen. Und letzten Herbst wurde die Reichweitenbeschränkung wohl ganz aufgehoben.
Das war Maria Matijenko.
Friedrich Merz hat mit diesem ganzen Hin und Her jetzt übrigens für ziemlich viel Verwirrung gesorgt. Aus den Reihen der SPD gab es sogar ganz schön laute Kritik. Der Vizekanzler Lars Klingbeil hat zum Beispiel direkt gesagt, die Koalition hätte keine neuen Verabredungen getroffen. Aber das Ding ist eh, die Waffen, die Deutschland der Ukraine gerade liefert, die haben gar keine so große Reichweite. Also die können gar nicht so weit in das russische Territorium reichen. Und warum hat Friedrich Merz das dann aber trotzdem so betont, dass die Reichweitenbeschränkung nicht mehr gilt? Auch das haben wir eben bei Maria nachgefragt.
Warum Merz das Thema jetzt überhaupt angesprochen hat, ist schwer zu sagen. Die neue Regierung will laut Merz eine neue Strategie in der Kommunikation einführen. Strategische Ambiguität. Das bedeutet, man sagt öffentlich nicht mehr, was man tut oder nicht tut. Die Gegenseite, also Russland, soll im Unklaren bleiben. Diese widersprüchlichen Aussagen könnten also Teil dieser neuen Kommunikationsstrategie sein. Vielleicht wollte Merz aber auch die Nachricht vom Mittwoch vorbereiten. Deutschland will nämlich der Ukraine helfen, eigene weitreichende Waffen zu produzieren. Das wurde am Mittwoch offiziell verkündet, beim Treffen von Merz und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Berlin. Spannend wäre seine Ankündigung auch, wenn Deutschland doch den Taurus-Marschflugkörper liefern würde. Das ist eine weitreichende Waffe, die bis zu 500 Kilometer weit fliegt. Olaf Scholz wollte den Taurus bisher nicht liefern. Friedrich Merz hat das als Oppositionsführer aber immer wieder gefordert.
Aber er sagt jetzt eben auch noch, den Taurus, den kriegt die Ukraine nicht. Aber wie wir es gerade bei Maria gehört haben, Deutschland will dabei helfen, dass die Ukraine ihre eigenen Marschflugkörper produzieren kann.
Wie das genau aussehen könnte, dazu wollte Friedrich Merz keine Details nennen. Aber es könnte ziemlich schnell gehen, dass die ersten dieser Systeme schon in den nächsten Wochen an den Start gehen. Allerdings dürften diese Marschflugkörper aus der Ukraine nicht so leistungsfähig sein wie der deutsche Taurus. Und entsprechend hat auch Selenskyj bei seinem Treffen mit Merz nochmal betont, ja, wir wünschen uns weiterhin Taurus-Marschflugkörper.
So, und zum Abschluss gucken wir nochmal in die USA, weil da ist ja Trump zumindest ein bisschen von seiner Strategie im Umgang mit Putin abgewichen. Zumindest sehen das viele so. Der hat sich ja vorher eigentlich immer wieder sehr Putin-freundlich geäußert. Aber jetzt hat Trump über Putin auf seiner Plattform Truth Social geschrieben, Putin sei absolut verrückt geworden. Davor hatte er gesagt, Putin würde zu viele Menschen töten. Das war vor allem eine Reaktion auf die schweren Drohnenangriffe von Russland diese Woche. Ja, und ob die USA jetzt aber tatsächlich nachhaltig den Druck auf Russland erhöhen, zum Beispiel über Sanktionen, das weiß man nicht. Das weiß man bei Trump ja nie so genau. Das hatte er auch eigentlich schon öfter mal angekündigt, aber er ändert ja halt relativ oft seine Meinung.
Es geht hier jetzt gleich unter anderem um sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung. Wenn ihr das lieber nicht hören wollt, dann springt einfach zum nächsten Thema. Die Timecodes stehen wie immer in den Shownotes.
Jo. Vielleicht erinnert ihr euch noch, letztes Jahr im Dezember, da hat ein Team aus unserem Format Steuerung F ein Vergewaltiger-Netzwerk auf Telegram aufgedeckt. Das Video hat damals für relativ viel Aufmerksamkeit gesorgt, auch weil man damit gesehen hat, dass sowas wie das, was Gisèle Pelicot angetan wurde in Frankreich, dass es sowas auch bei uns gibt. In den Chats haben sich nämlich Männer, also Brüder, Ehemänner, Freunde, darüber ausgetauscht, wie sie Frauen am besten für sexuelle Übergriffe und Vergewaltigungen betäuben können. Sie haben sich untereinander Fotos von Vergewaltigungen geteilt. Ein deutscher Nutzer hat sogar seine Frau zur Vergewaltigung angeboten, also wirklich sehr, sehr heftige Sachen. Und diese Gruppen haben bzw. hatten teilweise Hunderte bis Zehntausende Mitglieder.
Die Reporterinnen Isabel Bär und Isabel Ströh haben in diesem Netzwerk recherchiert und was sie da in den Telegram-Gruppen gefunden haben, das hat die Menschen echt fassungslos gemacht. Zu Recht. Und jetzt haben die beiden nochmal ein neues Video dazu veröffentlicht und diesmal haben sie aber auf öffentlichen Pornoseiten nach Hinweisen für Vergewaltigung und Betäubung gesucht und tatsächlich mit einer Person gesprochen, die davon betroffen war.
Und über diese heftige Recherche können wir jetzt mit einer der beiden Reporterinnen sprechen und zwar mit Isabel Bär. Hi Isabel.
Hi.
Also lass uns mal kurz darüber sprechen, wie ihr gearbeitet habt. Ihr habt euch ja 3 Jahre lang undercover mitten in diese Vergewaltigerszene quasi eingeschleust. Wie genau habt ihr das gemacht und wie seid ihr da vorgegangen?
Zuerst hatten wir eben den Verdacht, dass auf manchen öffentlichen Pornoseiten auch Videos echter Vergewaltigungen geteilt werden. Und wir haben uns dann schon 2020 Profile angelegt, haben dann 2022 Fotos gestellt. Also ich habe Fotos gestellt, die aussehen sollen wie eine Frau, die auf dem Boden liegt, bewusstlos, die dort betrunken eingeschlafen ist, also entsprechend leere Bierflaschen außenrum. Und diese Fotos haben wir dann eben auf diese Profile hochgeladen. Und auf einer der Pornoseiten haben wir auch sehr schnell sehr einschlägige Kommentare bekommen, also mit Vergewaltigungsfantasien, was man dieser Frau antun sollte. Und das war so der Einstiegspunkt, wie wir dann auch weiterkommen konnten, also dass wir dann eben in Kontakt getreten sind mit diesen Nutzern, geschaut haben, sind das Leute, die von sich selbst behaupten, dass sie Frauen betäuben und ohne deren Wissen sexuelle Handlungen an denen vornehmen oder sie vergewaltigen. Und das waren eben dann auch die Nutzer, die wir uns genauer angeschaut haben.
Also oft wird ja dieses Bild vermittelt, dass das mit K.O.-Tropfen geschieht, die aber ja was sind, was Fremde dir im Club in den Drink machen und dass es eben nicht Männer im persönlichen Umfeld der Frauen sind. Aber dann kam dieser Fall von Gisèle Pelicot in Frankreich und da hat man erstmal gecheckt, so boah krass, da gibt's auch Männer, die machen das mit ihren eigenen Partnerinnen über Jahre zu Hause, ohne dass die was davon mitbekommen. Kannst du uns sagen, wie verbreitet das Phänomen der Betäubung in persönlichen Beziehungen ist?
Also in diesem Netzwerk, in dem wir uns bewegt haben, da war eigentlich fast immer das Thema, dass es um Frauen ging aus dem nahen Umfeld, also die eigene Mutter, Schwester, Partnerin, Ehefrau. Und manche Nutzer haben das auch begründet. Also die haben eben gesagt, naja, das sind die Leute, die einem vertrauen. Und wer würde denn da in einer glücklichen Beziehung diesen Verdacht schöpfen am Ende? Und ich glaube, das ist einer der Punkte, die aus Tätersicht, das haben wir auch mit einer forensischen Psychiaterin gesprochen, die hat das auch nochmal gesagt, aus Tätersicht macht das total Sinn, dass die sich an diesen Frauen vergreifen. Weil wenn man sich überlegt, man geht in den Club mit jemandem, den man nicht gut kennt und am nächsten Tag merkt man irgendwie, das war komisch, irgendwie, ich fühle mich seltsam. Da würde man viel schneller den Verdacht schöpfen, als wenn man zu Hause, wo man sich ja eigentlich sicher fühlt, irgendwie aufwacht und sich dann denkt so, boah, irgendwie heute fühle ich mich komisch. Da würde man wahrscheinlich eher denken, vielleicht werde ich krank oder etwas in die Richtung. Und unser Eindruck war eben gerade in diesem Netzwerk, dass ganz gezielt als Opfer Frauen ausgewählt werden aus dem direkten Umfeld, wo ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist. Und wo man dann aber trotzdem auch noch immer weiter überlegt, wie kann man das so machen, dass die Frau keinen Verdacht schöpft. Also Da wird sich gegenseitig beraten, die professionalisieren sich, überlegen sich, welche Mittel eignen sich mit möglichst wenig Nebenwirkungen. Wie kann man da weiter vorgehen, dass die Frau wirklich glaubt, alles sei in Ordnung? Oder auch, wie kann man damit umgehen, wenn sie vielleicht doch Fragen stellt und irgendwas komisch findet? Also auch darüber wurde sich ausgetauscht, ja.
Boah, ich finde es so krass, wie Leute drauf sein können.
Voll.
Ihr habt ja in der Recherche auch einen Fall aufgedeckt und da konntet ihr die Spuren von dem Täter bis 2006 zurückverfolgen, also fast 20 Jahre lang. Da hat ein Mann seine Frau mindestens 15 Jahre lang betäubt, vergewaltigt und Videos der Taten öffentlich auf Pornoseiten hochgeladen. Könnt ihr euch irgendwie erklären, wie die Täter das teilweise wirklich über so lange Zeiträume machen können, ohne dass das aufgedeckt wird?
Also ich glaube, der erste Punkt ist ja erstmal, das Opfer muss den Verdacht schöpfen. Und wenn das in einer persönlichen Beziehung passiert oder wenn man eben der Überzeugung ist, man führt eine gleichberechtigte Beziehung, man vertraut sich, dann ist dieser Verdacht erstmal ziemlich weit weg. Also die Frauen, mit denen wir, also die Frau, mit der wir gesprochen haben und auch die andere Frau, die bei uns im Beitrag auch im Interview vorkommt, beide haben gesagt, sie hatten mal Symptome, die sie jetzt im Nachhinein hinterfragen. Also zum Beispiel in einem Fall hat die Frau beschrieben, sie hätte mal das Gefühl gehabt, sie hat eine Lebensmittelvergiftung. Und vielleicht war es eine Lebensmittelvergiftung. Sie kann sich nur daran erinnern, dass ihr damaliger Partner gesagt habe, so sie soll lieber nicht ins Krankenhaus gehen. Und in dem Fall von Marlene, mit der wir gesprochen haben, da haben wir den Namen geändert, die hat eben gesagt, dass sie sich erinnern konnte an sehr lange Schlafphasen, die sehr lange zurücklagen und dass sie damals auch zum Arzt gegangen sei und ihr da aber gesagt worden sei, naja, vielleicht irgendwie stressige Woche oder ähnliches und man habe damals auch keine Blutabnahme gemacht. Und sie hat andere Sachen beschrieben, die sie dann in Chats lesen konnte, ihr zufolge, die ihr Mann geschrieben hatte. Und da habe der geschrieben zum Beispiel, dass sie am nächsten Tag über starke Kopfschmerzen geklagt hätte, weil er sie geohrfeigt hätte im bewusstlosen Zustand. Oder dass sie Durchfall gehabt hätte durch diese verabreichten K.O.-Mittel. Und da meinte sie eben auch, naja, Durchfall, Kopfschmerzen, wieso sollte man da an sowas denken? Es gibt in Frankreich einen Verein, der nennt sich Mondor Pas. Der kam eben auch zustande durch diesen Fall Gisèle Pélicaud. Da haben wir für die Telegram-Vergewaltiger-Netzwerk-Recherche auch, waren wir vor Ort und haben mit einem der Gründer dort gesprochen. Und die setzen sich dafür ein, dass eben medizinisches Personal auch sensibilisiert wird, dass sie mehr achten auf solche Symptome, die beschrieben werden. Das ist so ein Ansatzpunkt. Und das nächste ist natürlich auch die Mittel, die verwendet werden. Also wir hatten das in der letzten Dokumentation hatten wir ein Mittel bestellt, das bislang laut einem Toxikologen gar nicht bekannt war, dass es als KMO-Mittel eingesetzt wurde. Also da war ein Tiernarkosemittel drin. Es war getarnt als Haarpflegeprodukt, wurde das verschickt, konnte man einfach nach Deutschland bestellen. Und in Standardtests wäre das gar nicht aufgefallen. Aber ich glaube, was der größte Ansatzpunkt ist, ist natürlich, wir haben in diesem Fall von Marlene gesehen, dass es Leute gibt, die betäuben, vergewaltigen und filmen diese Taten und die behalten sie nicht irgendwie auf ihrer Festplatte zu Hause, sondern sie laden sie öffentlich ins Internet. Und dass diese Videos auch sehr oft aufgerufen wurden, in dem Fall waren es teilweise millionenfach, wurden die Videos angeklickt und trotzdem konnte dieser Mensch das einfach weitermachen, über viele Jahre, mindestens 15 Jahre, bis wir dann eben bei der Polizei mehrfach nachgefragt haben, bei den Ermittlungsbehörden. Und erst dann wurde ermittelt. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie kann das sein? Müsste man nicht da vielleicht auch mehr hingucken, was auf diesen öffentlichen Pornoseiten passiert? Und was wir halt sehen konnten, ist, die sind zum Teil von Plattform zu Plattform gewandert, haben sich da immer mehr ausgebreitet, haben sich sehr stark miteinander vernetzt über die Jahre. Und haben da so ein richtiges professionelles Netzwerk gebildet, wo sie halt sich immer mehr Tipps gegeben haben, wie sie es noch besser dosieren können, besser verbergen können. Und gleichzeitig scheint da wenig Angst da gewesen zu sein, auch die Videos der Taten öffentlich zu teilen.
Wenn du jetzt sagst, also mehrere Millionen Views auf irgendwelchen Seiten, wie groß ist denn dieses Netzwerk? Das ist ja wahrscheinlich schwer aus so einer Recherche heraus zu sagen, weil man da immer eher Einzelfälle verfolgt und so. Aber hast du, wenn du dich jetzt jahrelang mit diesem Thema auseinandergesetzt hast, irgendwie ein Gefühl dafür, wie groß sind denn solche Vergewaltiger-Netzwerke überhaupt?
Also es ist so, wir können sehen, dass diese Nutzer sehr stark vernetzt sind, auch international. Also manche haben über 1000 andere Nutzer auf diesen öffentlichen Pornoseiten in ihrer Freundesliste. Es muss dann daneben eben auch noch einige Leute geben, die sich das einfach anschauen, ohne jetzt vielleicht einen eigenen Account zu haben oder da direkt jetzt mit zu kommentieren. Aber wir sehen eben an den Klickzahlen, dass die schon immens sind. Aber es wirft natürlich die Frage auf, wenn man sieht, diese Abrufzahlen, die wir ja nachvollziehen konnten, wie viele Leute gucken sich das an, wie viele Leute laden das runter. Wir konnten eben auch beobachten, dass manche der Videos, die da hochgeladen wurden und sehr oft abgerufen wurden, dann an anderer Stelle wieder aufgetaucht sind, die offenbar dann von jemand anders wieder hochgeladen worden sind. Also man lädt sich das runter und lädt es dann eben wieder selber hoch. Und das ist eben die Problematik, vor der natürlich auch dann betroffene Frauen am Ende stehen. Das hat eine Frau aus Kanada hat das beschrieben im Interview, das wir auch im Beitrag hatten, dass es eben eigentlich für sie unmöglich geworden sei, diese Sachen zu löschen, weil die so oft eben runtergeladen worden sind und dann wird es vielleicht auf einer Seite gelöscht und an der anderen Seite taucht es dann schon wieder auf oder einfach jemand anders lädt es wieder hoch.
Ja, Isabel, du hattest eben auch gesagt, dass da ja auch die Polizei tätig werden müsste, wenn man versuchen will, das zu verhindern. Ihr habt ja wirklich viele Sachen aber auch gesehen und herausgefunden, die strafbar sind. Also Frauen zu betäuben und sie auch zu vergewaltigen. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Also habt ihr auch mit der Polizei zusammengearbeitet?
Wir arbeiten grundsätzlich nicht mit der Polizei zusammen und das finde ich auch enorm wichtig. Wir haben nur festgestellt, einfach was wir dort sehen, also wenn das wirklich echt ist, dann sind das ja Aufnahmen von echten Vergewaltigungen und wir hatten mit Nutzern zu tun, die eben gesagt haben, hier, ich betäube hier jemanden, der nichts davon weiß. Und da muss man sich halt klar werden, es geht jetzt hier zum einen natürlich um schwere Sexualstraftaten, aber es geht ja auch um Leute, die eben sagen, sie benutzen irgendwelche Mittel, von denen sie zum Teil selber nicht mal wissen, was da drin ist, um eine Frau, die nichts davon weiß, in einen bewusstlosen Zustand zu bringen. Und das sind Leute, die sind keine Ärzte, die mixen teilweise irgendwelche Sachen noch zusammen, also kombinieren Sachen mit Alkohol zum Beispiel. Und da ist natürlich klar, dass das potenziell auch lebensgefährlich sein kann für die betroffenen Frauen. Und wir haben uns dann in konkreten Fällen auch dazu entschieden, dann Presseanfragen zu stellen an Ermittlungsbehörden, in dem Wissen, dass diese Presseanfragen auch Ermittlungen auslösen können, beziehungsweise sehr wahrscheinlich auch Ermittlungen auslösen werden.
Ja.
Und das halte ich auch journalistisch für den richtigen Weg, weil wir quasi nicht mit der Polizei zusammengearbeitet haben, aber uns schon wichtig war, auch zu erfahren, ist den Ermittlungsbehörden das denn eigentlich bekannt? Es hätte ja auch sein können, die sagen uns, ja, den Nutzer kennen wir, das ist überhaupt nicht so, das ist jetzt ja alles irgendwie Quatsch oder irgendwas. Aber eigentlich war die Reaktion, die wir dann hatten in den Fällen, sehr oft so, ja, wir prüfen das jetzt oder wir nehmen jetzt Ermittlungen auf. Also es schien nicht bekannt zu sein in der Regel.
Ich finde es so krass, dass sich sowas irgendwie ausbreiten kann und offenbar irgendwie über Jahre funktioniert, so ein Netzwerk da am Laufen zu halten. Isabel Bär von Steuerung F, danke dir, dass du dir das alles so genau angeguckt hast.
Danke euch.
Die beiden Videos von Steuerung F verlinken wir euch natürlich in den Shownotes und da findet ihr auch Anlaufstellen und Hilfsangebote für Betroffene.
Und damit ist es Zeit für unsere letzte Runde Kurz-Kurz-News.
Wir haben ja in den letzten Wochen schon öfter über das Boomer-Wort des Jahres gesprochen. Lili Pennell hat nämlich jetzt diese Woche veröffentlicht, wer die Umfrage gewonnen hat. Und mit 34% ist ganz klar auf den ersten Platz das Wort Baujahr. Wie in Ich bin Baujahr 1963, was Boomer halt so sagen. Silber ging an bei Lieber Herr Gesangsverein mit knapp 20% und Bronze an Schabernack. Und ich kann das unterschreiben. Gerade dieses Baujahr finde ich tatsächlich sehr funny. Aber wenn euch diese Boomer-Wörter nicht so interessieren, seit dieser Woche kann man auch beim Langenscheid Verlag wieder die Jugendwörter einreichen, die dann ja traditionell im Sommer bzw. Herbst gewotet werden. Also ja, wer Wörterauswahl Sachen mag, der kommt jetzt gerade auf seine Kosten, sag ich mal.
Jetzt gibt's Good News für alle, die gerne in Europa mit dem Zug verreisen. Bald soll das nämlich viel einfacher werden, internationale Zugtickets zu buchen. Das plant nämlich die Deutsche Bahn. Wer von euch schon mal mit dem Zug ins Ausland verreist ist, weiß, wie nervig das sein kann. Oft muss man nämlich jedes Ticket einzeln buchen, wenn man über die Grenze fahren will. Und dann muss man das auch noch oft auf unterschiedlichen Seiten in unterschiedlichen Sprachen machen. Also alles viel zu aufwendig. hat die Deutsche Bahn auch gemerkt. Deswegen soll es das jetzt bald nicht mehr geben. Der Plan ist ein einheitliches System. Dann zum Beispiel auch auf der Seite der Deutschen Bahn zum Aufrufen. Und dort soll man dann alle Tickets so einfach kaufen können, wie wenn man halt nur innerhalb Deutschlands reist. Und das Projekt muss jetzt aber erstmal noch anlaufen. Im Herbst soll es dann losgehen, zuerst mit Österreich und der Schweiz. Und Ende des Jahres sollen dann noch so gut wie alle europäischen Bahnanbieter integriert werden. Das klingt irgendwie extrem schnell für meinen Geschmack, aber wir haben mal großes Vertrauen.
Das klingt für meinen Geschmack ja extrem spät. Ich finde, im Jahr 2025 mal auf diese Idee zu kommen, das hätte man schon 2005 entwickeln können.
Ja, aber meinst du, dass die damit wirklich im Herbst an den Start gehen? Ich weiß nicht. Wir hoffen es einfach. Die Bahn hat nämlich auch noch andere nice News gedroppt diese Woche. Für Reisen in Deutschland gibt es ab Juni Fettrabatt, Leute. Kürzere Strecken um die 100 Kilometer zum Beispiel, die soll es dann ab 6,99 geben. Das finde ich gut.
So, nach den Good News kommen jetzt aber nochmal Bad News, nämlich für alle, die in den USA studieren oder zum Beispiel auch ein Gap Year machen oder Au-pair oder einen Schüleraustausch planen. Die US-Regierung unter Trump hat nämlich jetzt erstmal alle Botschaftstermine für Studierendenvisa ausgesetzt. Um so ein Visum zu bekommen, muss man nämlich erstmal zur US-Botschaft hinlaufen und da dann auch mit einem US-Beamten sprechen und dem erklären, warum man überhaupt in die USA will und was man da plant und so. Und das geht jetzt erstmal nicht mehr. Das heißt, wer noch keinen Termin hat, der kriegt erstmal auch kein Visum mehr in der nächsten Zukunft. Der Hintergrund ist wohl, dass die Regierung sicherstellen will, dass die Social-Media-Accounts von Leuten, die da sich da bewerben, noch intensiver geprüft werden. Offenbar vor allem auf pro-palästinensische Inhalte. Denn Trump ist ja in einer Art Dauerstreit mit US-Unis und behauptet, dort würde Antisemitismus verbreitet werden. Und Ende letzter Woche hat Donald Trump aus ähnlichen Gründen auch schon versucht, der Elite-Uni Harvard zu verbieten, dass sie ausländische Studierende aufnimmt. Der Plan, der wurde jetzt allerdings erstmal von einem Gericht gestoppt, aber dieses Thema, man will Leuten verbieten, eben vermeintlich pro-palästinensische Inhalte irgendwo zu verbreiten, das scheint für die USA gerade ein sehr, sehr wichtiges Thema zu sein.
Ich finde es echt so krass. Ich habe auch eine Bekannte, die in den USA studiert und die halt wirklich sich gut überlegt, ob sie zu ihrer Familie nach Deutschland für einen Besuch mal ausreist, weil sie halt wirklich von der Uni auch dazu gebrieft werden, dass die sagen, überlegt euch das gut, weil die Einreise und Ausreise ist für euch als ausländische Studierende gerade einfach echt risky. Und ich meine, wir hatten da auch im Podcast drüber gesprochen mit der Ein- und Ausreise für deutsche Staatsangehörige, wie auch wahrscheinlich viele andere aus anderen Ländern, dass das halt gerade wirklich auch mal ganz, ganz schlecht ausgehen kann, wenn du da einreist und eventuell, ne, zum Beispiel dein Social-Media-Account gescannt wird oder du lange bei der Einreise irgendwie verhört wirst oder sowas. Und es kann halt bei der Einreise auch echt mal, hatten wir auch, zu krassen Fällen kommen. Und dann finde ich es schon heftig, dass so jemand, der einfach da an der Uni studiert, sich überlegt, ob er nach Deutschland kommt oder das lieber lassen sollte, weil die Person vielleicht dann einfach nicht wieder zurück reinkommt in die USA, um da weiter zu studieren.
Voll.
Das ist schon heftig.
Ich finde es komplett krass. Vor allem, wenn man sich auch überlegt, ich meine, die USA, das eine Ding, mit dem die sich immer am meisten identifizieren, sie sind das Land of the Free, so freie Meinungsäußerung, Freiheit, bla 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 so. Und jetzt ist der US-Präsident nicht nur dabei, den Universitäten zu verbieten, wogegen man protestieren darf und was man sagen darf und so. Es gibt ja diese ganzen Listen mit Wörtern, die da nicht mehr genannt werden dürfen und so. Das ist ja alles komplett insane. Und jetzt wird es sogar noch auf Ausländer projiziert. So, also Leute, die gar nicht mal in deren System wohnen, dürfen jetzt nicht mehr da rein, weil sie mal was Falsches auf Social Media geschrieben haben. Also es ist ja, was ist das so? Wer hätte das denn gedacht?
Das Gegenteil von Land of the Free.
Wirklich. Und wer hätte das gedacht von einem halben Jahr oder so, dass sich USA mal in so eine krasse Richtung entwickelt? Das war natürlich schon immer, also klar, die Kritik gibt es auch schon immer, dass das alles nie so free war, wie sie sich selber einreden und so. Und dass das natürlich auch alles irgendwie Propaganda immer schon war. Aber ich finde es insane, was da gerade passiert.
Und es gibt sogar eine vierte Kurz-Kurz-News. Und zwar gibt es wieder einen sportlichen Erfolg für Deutschland. Allerdings eher in einer Nischensportart, könnte man sagen. Dem Cheese Rolling, also Käserollen. Da muss man einen Käseleib einfangen, der einen Berg runterrollt. Ja, das gibt es wirklich. So ein Wettbewerb findet jedes Jahr im englischen Gloucestershire statt. Und dieses Jahr hat zum zweiten Mal der 23-jährige Münchner Tom Kopke gewonnen. Der BBC hat er nach dem Rennen gesagt, er hat sich noch nie in seinem Leben besser gefühlt. Way to go. Auch wenn er danach erstmal ohnmächtig geworden sein soll. Das ist aber auch kein Wunder, weil der Käse, der rollt einfach mit bis zu 122 Stundenkilometer diesen Hang runter und dem rennen die Männer überwiegend, meine ich, hinterher. Und das Rennen gibt es seit Jahrhunderten, findet aber mittlerweile nur noch inoffiziell statt, weil sich halt gerne mal Leute dabei verletzen, wenn sie eben einen steilen Hügel runterrennen und einen 122 Kilometer schnellen Käse hinterherjagen. Ist ein bisschen logisch. Einen Hauptgewinn gibt es aber trotzdem weiterhin. Der ist natürlich ein Käse. Bei seinem ersten Sieg hat Tom letztes Jahr den Käse seiner Oma geschenkt. Was er in diesem Jahr mit dem Käse macht, das ist noch nicht wirklich bekannt.
Hast du dieses eine Video gesehen von diesem Rennen, wo der eine Typ im Hintergrund so einen kompletten Flickflack macht und so, also so völlig, der fällt halt diesen Berg runter und macht wirklich einen kompletten Überschlag, landet irgendwie dann so ganz komisch. In den Kommentaren habe ich ganz oft gelesen, hat er das überlebt, weil das sieht wirklich einfach tödlich aus. Und offenbar war das ein Typ, der gar nicht wirklich mitmachen wollte bei diesem Rennen, sondern der ist irgendwie nur so am Rande mitgelaufen oder so. Dann ist er halt ausgerutscht und so hingefallen. Dann wurde er so betreut, also da kamen irgendwie so Sanitäter, haben geguckt, was so bei ihm geht. Und dann ist der einfach weggelaufen. Also irgendwie, der scheint okay zu gehen, aber der scheint auch einfach ein verrückter Typ zu sein. Und damit schauen wir jetzt nochmal, welche Themen nächste Woche wichtig werden könnten.
Genau, in Polen entscheidet sich am Sonntag, wer neuer Präsident wird. Vor 2 Wochen hat nämlich schon die erste Runde der Wahl stattgefunden. Und in der Stichwahl haben es 2 Kandidaten geschafft. Das ist einmal Rafał Trzaskowski. Der gilt als pro-EU, auch zum Beispiel pro-Abtreibungsrechte. Und er ist von der liberalen Bürgerplattform, die auch die Regierung im Moment anführt. Auf der anderen Seite tritt Karol Nawrocki an, von der rechtskonservativen PiS-Partei. In den Umfragen ist es ein richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Man kann aktuell echt nicht sagen, wer von den beiden der Favorit ist.
Außerdem ist morgen das Champions League-Finale zwischen Inter Mailand und Paris Saint-Germain. In München findet das Ganze statt. Ich würde gerne Prognose abgeben, wer gewinnt, aber ich habe wirklich gar keine Ahnung davon. Und letztes Mal hat jemand geschrieben, ich soll dann besser gar nichts sagen, als dass ich so Bullshit erzähle. Das ist absolut fair.
Aber es ist eine 50-50-Chance, Leo. Okay. Ich erlaub's dir jetzt trotzdem.
Okay, ich glaube Paris.
Okay.
Das ist aber wirklich geraten. Ich habe gar keine Ahnung davon.
Ich glaube, die sind beide wirklich sehr gut. Deswegen brichst du dir keinen Zacken aus der Krone.
Das ist gut. Außerdem noch nächstes Wochenende startet mit Rock am Ring das erste richtig große Festival der Saison. Und damit ist dann mit dem Juni auch wieder die Festivalsaison eröffnet.
Und dann kann der Sommer wirklich losgehen.
Ja, und damit sind wir aber jetzt am Ende. Und wir müssen, glaube ich, Tschüss sagen.
Yes, wir hatten das nämlich schon angekündigt. Ab Juni übernimmt hier in diesem Podcast ein komplett neues Team. Deswegen wird es nächste Woche auch eine ganz kurze Pause geben. Es geht dann ab dem 13. Juni regulär hier weiter, jeden Freitagabend mit den wichtigsten Themen der Woche für euch.
Und vielleicht einmal die bisschen ausführlichere Erklärung, warum es jetzt diesen Wechsel gibt. Dafür muss man, glaube ich, einmal verstehen, was Funk ist. Funk ist ja das junge Angebot von ARD und ZDF. Und das heißt eben einerseits, dass immer geschaut wird, dass man auch wirklich junge Leute erreicht und es neben Fernsehen und Radiosendern von ARD und ZDF auch eben Content für junge Leute gibt, für Leute unter 30, von investigativen Recherchen auf YouTube bis Musikanalysen auf TikTok oder eben News-Podcasts wie den hier. Das heißt aber eben auch, dass Funk so ein Stück weit ein Startpunkt für junge Medienmenschen sein kann, die dabei lernen können, wie man in so einem professionellen öffentlich-rechtlichen Umfeld guten Journalismus macht und wie man innovativ denkt, welche Regeln es gibt und so weiter. Und deswegen muss und soll Funk auch immer wieder mit jungen Leuten zusammenarbeiten und neuen Leuten oder neuen Teams auch immer die Chance geben, sich zu beweisen. Und da gehört dann eben auch dazu, dass jetzt eben ein neues, jüngeres Team ran darf. Oder anders gesagt, wenn Funk alle Formate, die 2016 zur Gründung dabei waren, einfach 2025 immer noch mit den gleichen Leuten machen würde, dann hätten heute 18-Jährige halt gar kein Format für sich, was ja auch wieder unfair wäre. Deswegen, Change ist gut und ist wichtig für Funk.
Trotzdem wollen wir jetzt nochmal auf die alte Gruppe schauen und deswegen ist Julika nochmal kurz mit hier in den Podcast gekommen, um sich zu verabschieden.
Julika!
Hallo!
Hallo! ja, ich wollte euch beiden ehrlich gesagt auch nochmal Danke sagen für die tollen Folgen, für die tolle Arbeit, die ihr gemacht habt, die letzten 4 Jahre mit Leo und das letzte halbe Jahr mit mir. Und deswegen danke auch genau von meiner Seite nochmal.
Ja, danke dir. Vielleicht muss man das auch einmal erklären, weil man hört dann immer nur Leute, die vom Mikro irgendwas erzählen. Julika ist seit ein paar Monaten, also seit einem halben Jahr ungefähr, Redaktionsleitung in dem Podcast und legt die Themen fest, recherchiert es mit ihrem Team. Die Sachen, die wir dann hier erzählen, mit welchen Interviewpartnern wir reden, keine Ahnung. Wir kriegen überall im Briefing und wissen halt, worüber wir reden können hier.
Dürfen.
Also was wir dazu wissen müssen. So, was uns die Arbeit sehr stark erleichtert und was ultra wichtig. Deswegen vielen Dank dir, Julika. Und davor warst du auch schon redaktionell jahrelang dabei.
2 Jahre, genau.
Und Berit, die ihr ja auch aus dem Podcast hier als Host kennt, die war eben auch davor jahrelang Redaktionsleitung. Deswegen ohne euch wäre es überhaupt nicht möglich gewesen. Das ganze Team, übelst vielen Dank. Und auch an Magda bzw. Helen, die das von Funkseite betreut haben. Oder am Anfang auch noch David. Das ist auch ultra wichtig, dass da von Funk eben so ein Support dazu kam. Deswegen ultra, also das Ganze ist hier eine übelste Teamarbeit gewesen und danke an euch und stellvertretend jetzt für dich, an dich, Julika.
Jo, danke. Und ich habe tatsächlich mal, weil Magda hat ja auch ein paar Folgen moderiert hier auch mit mir und deswegen habe ich sie gefragt, sie ist gerade im Urlaub, deswegen konnte sie jetzt heute nicht dazukommen, aber ich habe sie auf jeden Fall gefragt, ob sie sich auch nochmal verabschieden will und da hat sie mir eben diese kleine Sprachnachricht geschickt.
Hi, ich bin Magda und ich habe vor allem die Sonderfolgen in den letzten Monaten moderiert, meistens mit Julika gemeinsam. Und wie heftig ist es, dass es einfach die letzte Folge ist vor dem großen Relaunch. Ich habe wahnsinnig gerne in diesem Team zusammengearbeitet. Und wenn ich schon mal die Chance habe, dann auch echt große Props an die Leute, die die Skripte immer vorbereitet haben. Ihr seid heftige Maschinen, ihr habt richtig gut recherchiert. Und es war allgemein einfach immer richtig schön, mit allen hier im Team zusammenzuarbeiten, aber auch von allen da draußen, die den Podcast hören, Feedbacks zu bekommen. Und ja, mal sehen, was die Zukunft bringt.
Genau, also ich glaube an dieser Stelle, tschüss von mir.
Ja, auf jeden Fall. Ich war nur leider sehr kurz dabei, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ihr alle da draußen die News der Woche von uns immer gut vermittelt bekommen hat, egal wer vom Mikro saß, egal wer die Redaktionstexte geschrieben hat. Wir haben uns alle ganz viel Mühe gegeben und wir hatten ganz viel Spaß. Deswegen auch danke an das Team von meiner Seite und auch danke an alle Zuhörenden dieses coolen Podcast, der ja nicht enden wird, weil es klingt gerade so, aber der zum Glück immer noch weitergeht.
Erlaubt uns diese kurze Sentimentalität. Danke dir, Mia, auch für die letzten Monate. Das war mega cool, mit dir zusammen das zu moderieren und mit dir, Julika, natürlich auch. Also es war
so viel, es war Liebe
einfach
hier.
Immer cool. Ist ja so.
Richtig schön.
Und eine Sache ist mir natürlich noch wichtig, weil ich kenne das selber aus jetzt jahrelang, wo ich Social-Media-Formate irgendwie auch für Funk betreut habe. Es ist immer, wenn ein neues Team dazukommt, dann ist man immer schnell in so einem Modus, dass man alles vergleicht und dass man dann sagt so, ey, da war aber irgendwie das und das besser und so. Also seid fair, gebt denen auch gerne Feedback, wenn ihr irgendwas anders haben wollt und so. Aber man muss sich da erstmal eingrooven und seid da eben cool mit. So, das wäre mir einfach wichtig, dass das einfach ein fairer Prozess ist. So, das wäre mir einfach wichtig.
Ja, man muss sich ja erstmal dran gewöhnen, an die neuen Stimmen, an die neuen Leute und so. Und deswegen gebt denen gerne ein bisschen Zeit und genau, Feedback in den Kommentaren.
Wenn ihr uns aber ganz doll vermissen solltet, dann findet ihr uns alle irgendwo noch in der Medienlandschaft bei diversen Insta-Formaten, Podcasts oder was auch immer. Also wir sind nicht weg von der Bildfläche, wir sind nur woanders.
Nee, dann danke euch alle, die hier bei dem Podcast mit dabei waren. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, seit wann ihr ungefähr dabei seid. Das würde mich wirklich mal interessieren.
Oh ja, das wäre so spannend. Ja, mega.
Und damit zum letzten Mal müssen wir die Namen auch sagen. Ich bin Leo.
Ich bin Mia.
Und ich bin Julika.
Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und das letzte Infotier, das ihr vielleicht in diesem Podcast hört, ist der Schmetterling. Und der macht ja nun mal wirklich kein Geräusch, zumindest nicht irgendwas, was man hören könnte und mit einem Mikro aufnehmen könnte. Deswegen, ja, haben wir kein Infotier diese Woche.
Stellt es euch einfach vor, ne? Wie der Schmetterling jetzt auf und davon fliegt.
Macht mal alle die Augen zu.
Ja.
Und stellt euch jetzt einfach so einen Schmetterling vor, wie er so den Flügeln flattert und so losfliegt und vor euren Augen einmal von links nach rechts durchfliegt. Und mit diesem Bild, ciao.
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 Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Ja, total geil, du. Ey, ganz ehrlich, du Henkes Corner. Du. Ey, guck dir das an, das ist total geil, du.
Warte, ich muss einölen.
Ich
bin Henke und in meiner Corner bekommt ihr geile Gäste und den besten Blick hinter die Kulissen von Popkultur und Social Media.
Ich hasse das so
ich
sehr.
Hasse
das ist einfach nur peinlich.
Ich hasse es, es ist alles voll damit. Alles ist
ja,
voll.
Ja, es ist auch nicht lustig. Ja. Es ist einfach nicht lustig.
Mein Dad hat mich immer Mike Molto oder Zwerg Müsli genannt. Ich glaube, könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mich statt Zabex Mike Molto nennen.
Du Eumel. Du Schlawiner.
Eumel ist geil.
Aber das verwende ich dann, wenn, dann eher ironisch.
Ihr Ferkel.
Ja, überhaupt so tierische Begriffe finde ich ganz cool.
Komische Angewohnheiten.
Immer noch dieselben?
Ja, immer noch dieselben.
So, nee.
17 Tropfen auf der linken Schulter. Er hat gesagt, einseifen. Und ich sag dir ehrlich, Henke, trocken einseifen, da fühlst du dich wenig schon räudig. Das ist einfach
das
so ein Mechanismus,
wo
du dir als Mensch denkst, das, was ich hier gerade mache, ist falsch.
Also rein in die Käppig-Schule, Füße hoch und ab in die Henkes Corner. Auf YouTube, in den Mediatheken und überall, wo es Podcasts gibt.